Direkt aus Europa, Nummer 452, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. 13 Uhr. Die Nachrichten.
Mit Marianne Allweis, guten Tag. Das Wetter? Vielfach bewölkt und verbreitet Schauer, 2 bis 12 Grad. Kanzlerin Merkel. In ihrer Regierungserklärung im Bundestag lehnte sie den britischen Wunsch, parallel zu den Austrittsgesprächen schon über Vereinbarungen zu den künftigen Beziehungen zu sprechen, klar ab. Deshalb müsse auch von Beginn an über die finanziellen Verpflichtungen Londons diskutiert werden. Thorsten Huhn.
Im Mittelpunkt der Verhandlungen steht für Merkel, die Rechte der deutschen Bürger in Großbritannien zu wahren. Das seien etwa 100.000 Deutsche, alle mit ganz persönlichen Sorgen vor ihrer Zukunft. Für die müsse schnell Planungssicherheit geschaffen werden, sagte die Kanzlerin. Zudem müsse man den Zusammenhalt der 27 Mitgliedstaaten stärken.
Die Polizei hat einen Bundeswehrsoldaten wegen Terrorverdachts festgenommen. Er soll sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und einen Anschlag geplant haben. Der Verdächtige stammt aus Offenbach und war in Frankreich stationiert. Heike Borufka.
Der Oberleutnant hat den Ermittlungen zufolge im Januar am Flughafen in Wien auf einer Toilette eine geladene Schusswaffe in einem Putzschacht versteckt. Bei dem Versuch, die Pistole wieder an sich zu nehmen, wurde er wenige Tage später vorübergehend festgenommen. Bei den Ermittlungen stellte sich nach Auskunft der Frankfurter Staatsanwaltschaft jedoch heraus, dass sich der Bundeswehrsoldat in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen als syrischer Flüchtling ausgegeben hatte und später einen Asylantrag im bayerischen Zürndorf gestellt hat. Unter falscher Identität habe er monatliche Leistungen bezogen. Diese Erkenntnisse und Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund des Beschuldigten legen laut Staatsanwaltschaft den Verdacht nahe, dass der 28-Jährige mit der Waffe einen Anschlag geplant hatte.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Durch die starke Wirtschaft, diese enorme Nachfrage nach Gewerbe, aber auch nach Wohnbaugrundstücken. Und die Gemeinde ist halt ständig gefordert, hier nachhaltig Weiterentwicklungen zu betreiben.
In der nächsten Stunde geht es um Gewerbegebiete.
Ich denke, dass man, was die Architektur betrifft, wenig Wert drauf legt, wenn man irgendwo einkaufen geht und andere Vorteile daraus zieht.
Wegen dieser Vorteile soll nun auch in Bayern das sogenannte Anbindegebot gelockert werden, das es bisher verhinderte, Gewerbegebiete abseits der Kommunen auf der grünen Wiese anzulegen. Der Kampf um Flächen, heute unser Thema im Länderreport. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Katja Bigalke. Gewerbegebiete interessieren uns heute im Länderreport. Manche hassen sie ja, andere wiederum können gar nicht genug davon bekommen. Wie lockt man Gewerbe in die Stadt? Die Stadt Monheim in Rheinland, selbst jahrelang hochverschuldet, hat dafür die Gewerbesteuer radikal gesenkt, mit der Folge, dass sich zahlreiche Firmen dort neu in der Stadt angesiedelt haben. Und Monheim, sehr zum Neid benachbarter Kommunen, seine Steuereinnahmen in kurzer Zeit verzehnfacht hat. Der Geldsegen zeigt sich mittlerweile auch im Stadtbild, hat Peter Hild festgestellt.
Die Bürgersteige frisch gepflastert, der Busbahnhof erneuert, die Straßen neu geteert, ein neuer Brunnen plätschert vor dem Eiscafé. Verantwortlich dafür ist die Politik des jungen Bürgermeisters Daniel Zimmermann. Dank einer radikalen Senkung der Gewerbesteuer im Jahr 2012 hat der heute 34-Jährige viele Unternehmen nach Monheim gelockt und aus der Schuldenkommune eine Stadt mit Millionenüberschuss gemacht.
Alles, was wir uns seitdem leisten, die kostenlosen Kita-Gebühren, die Aufpolierung auch der städtischen Infrastruktur, Glasfaserausbau, bezahlen wir maßgeblich aus den Gewerbesteuereinnahmen.
Davor galt Monheim als die am höchsten verschuldete Kommune im gesamten Kreis Mettmann. Wie schnell sich das Ganze ins Positive gewendet hat, verdeutlicht Thomas Zitzmann von der städtischen Wirtschaftsförderung.
Die Stadt Monheim blickte auf ein Schuldenberg von ca. 120 Millionen Euro zurück und konnte innerhalb von knapp 2 Jahren die Stadt entschulden und inzwischen eine Rücklage aufbauen, die auch deutlich über 100 Millionen Euro liegt.
Die niedrigen Standortkosten seien für interessierte Firmen ein wichtiges Argument, sagt Zitzmann. Zahlreiche neue Bürogebäude, Hallen und Parkhäuser mit rund 2500 neuen Arbeitsplätzen sind in den vergangenen Jahren in den Gewerbegebieten der Stadt entstanden, die langsam aber stetig weiterwachsen zwischen Wohngebieten, kleinen Seen und dem Rhein. Erst kürzlich hat die Stadt den sogenannten Gewerbesteuerhebesatz noch einmal gesenkt, auf jetzt 260 Punkte, der mit Abstand niedrigste Wert in ganz Nordrhein-Westfalen. Bürgermeister Daniel Zimmermann begründet das so.
Es gibt immer mehr internationale Unternehmen, die sich mit einer möglichen Ansiedlung in Monheim beschäftigen. Und da brauchen wir diese paar Prozentpunkte jetzt noch, um einfach zum Beispiel vor Standorten in den Niederlanden, in Österreich oder auch in anderen Ländern einen kleinen Vorsprung zu bekommen.
National und international konkurrenzfähig sein, das ist das Ziel der Monheimer. Viele der neuen Unternehmen seien aus anderen Bundesländern oder dem Ausland in die Stadt gekommen, betont Bürgermeister Zimmermann. Von vielen Nachbarstädten wird die Monheimer Politik trotzdem kritisch beäugt. Sie befürchten dort ein Steuerparadies auf ihre Kosten. Das weist Zimmermann jedoch klar zurück.
Wir stärken sogar die Region. 90% unserer Gewerbesteuereinnahmen geben wir ab in den kommunalen Finanzausgleich. Das heißt, alle Städte in Nordrhein-Westfalen partizipieren.
Berge, Seen, Wälder, selbst von der Autobahn aus betrachtet, macht Bayerns Landschaft eine ziemlich gute Figur. Grüne Wiesen und Wälder, saubere Gewässer und intakte Dörfer. Kaum Windräder stören die Aussicht vom Kirchturm, das wird nämlich streng geregelt. Noch, muss man allerdings sagen. Vor kurzem hat nämlich das bayerische Kabinett einen Gesetzentwurf verabschiedet, der es viel, viel einfacher machen soll, Gewerbegebiete in die bayerische Landschaft zu platzieren. Auf der anderen Seite will die bayerische Staatsregierung aber auch Natur von oben durchsetzen. In einem dritten bayerischen Nationalpark, nämlich im Spessart. Das wiederum gefällt vielen Bewohnern des Mittelgebirges nicht. Tobias Krone über den Kampf um die Fläche in Bayern.
Bayerns Wiesen, Bayerns Dörfer, Bayerns Gewerbegebiete. Noch schmiegen sich die Industriehallen nahe und so dezent es eben geht an die Ränder der Gemeinden, sodass der Blick auf die Landschaft frei wird. Doch neben der Autobahnauffahrt von Pilsting, 300 Meter abseits der Häuser, fressen sich schon die Planierraupen ins Moos. 20 Hektar Land, eine Fläche in der Größe von 28 Fußballfeldern, wird hier bald mit einer Tankstelle, einem Motel und diversen Industriebetrieben vollgestellt sein. Nicht, dass es dem Marktflecken im niederbayerischen Isartal gerade wirtschaftlich schlecht ginge, eher im Gegenteil.
Die Gewerbestruktur in Pilsting ist eigentlich gut. Erstens durch die ortsansässigen Betriebe, aber natürlich auch durch die Situation im Landkreis, sprich Thema BMW, ist Gewerbestruktur eigentlich sehr gut. Auf der anderen Seite durch die starke Wirtschaft, diese enorme Nachfrage nach Gewerbe, aber auch nach Wohnbaugrundstücken. Und die Gemeinde ist halt ständig gefordert, hier nachhaltig Weiterentwicklungen zu betreiben.
Johannes Lichtschläger, Geschäftsleiter im Rathaus von Pilsting, hat eigentlich ein Luxusproblem. Die Wirtschaft muss hier nicht gefördert werden, sie muss nur weiter wachsen dürfen. Dank den BMW-Werken in Landshut und Dingolfing. Doch mit der Nachhaltigkeit ist das so eine Sache. Naturschützer schlagen Alarm.
Nun, wir werden Zug um Zug eben Landschaften verlieren, die wir dringend brauchen, sowohl für die Lebensmittelerzeugung, aber auch für den Schutz vor Hochwässern. Wir werden typische Landschaftsbilder verlieren und das ist auch zum Schaden für den Tourismus und für die Naherholung. Wenn Bayern weiter derart im Flächenverbrauch und Flächenfraß Vorschub leistet, dann wird es sein Gesicht verlieren.
Richard Merkner ist der Landesbeauftragte des Bund Naturschutz und für die Zukunft befürchtet er eine massive Zersiedlung der bayerischen Landschaft. Denn Bayerns Wachstum könnte demnächst um einiges unkontrollierter ablaufen. Noch verhindert das sogenannte Anbindegebot, dass Gemeinden ihre Gewerbegebiete abseits auf der grünen Wiese bauen. Finanz- und Heimatminister Markus Söder will das nun ändern. An Autobahnausfahrten beispielsweise soll das Anbindegebot nicht mehr gelten. Der Minister sieht darin keinen Konflikt.
Wir sind unterdurchschnittlich, absolut unterdurchschnittlich besiedelt in Bayern, obwohl wir einen Zuwachs an Menschen haben. Der ländliche Raum ist kein Museum.
Stimmt, wenn man auf der Autobahn A92 von München nach Pilsting rausfährt, dann wird einem bewusst, wie gierig der Mensch schon jetzt in Bayern Raum verschlingt. Eine Fläche von 18 Fußballfeldern wird hier pro Tag in Bau- und Gewerbefläche umgewidmet. Je weiter weg vom Ort, desto weniger Lärmschutzauflagen muss ein Unternehmen erfüllen. Die grüne Wiese hat einen Standortvorteil. Lichtschlägers Gemeinde begrüßt deswegen die Lockerung des Anbindegebots. Für den Umweltschützer Richard Merkner ist das allerdings zu kurzfristig gedacht.
Wenn wir tatsächlich die Volkswirtschaft betrachten, dann Denn wenn ich zusätzliche Flächen ausweise, dann werden die schon bestehend ausgewiesenen Flächen und die nicht bebauten ausgewiesenen Flächen weniger wert. Das heißt, es wird gerade das Gegenteil erreicht. Mit diesen Lockerungen wird letztlich das, was die Gemeinden schon investiert haben, entwertet und wir haben eben keine gute Entwicklung Bayerns.
Auch an seiner zweiten Autobahnausfahrt hat sich die Gemeinde 20 Hektar für ein künftiges Gewerbegebiet gesichert. Die Erschließung kostet 10 Millionen, doch das finanzielle Risiko hat man ausgelagert.
Bei unserer Gemeinde, aber auch bei vielen anderen Gemeinden, speziell den Nachbargemeinden, wird es im Rahmen von Private-Public Partnership gelöst. Das heißt, Privatinvestoren in Zusammenarbeit mit der Gemeinde bzw. der öffentlichen Hand entwickeln solche Gebiete gemeinsam, weil die öffentlichen Haushalte natürlich von den Mitteln her irgendwo begrenzt sind.
Und das heißt, der Staat und private Investoren kaufen Grundstücke und bauen gemeinsam Straßen und Kanalisation. Die Gemeinde sorgt für den Unterhalt und kassiert früher oder später die Gewerbesteuern. Ähnliche Sorgen wie die Naturschützer macht sich auch der Bayerische Bauernverband, der Sprecher Markus Peters.
Die Fläche ist einfach eine Ressource, die nicht verwertbar ist. Und wenn es mal zu betoniert ist, dann wird es auch nicht mehr so einfach in die landwirtschaftliche Nutzung zurückzuführen sein. Und ich denke, das sind Fehler, die wird man mittel- bis langfristig bereuen.
Auch wissenschaftliche Gremien wie die Akademie für Städtebau und Landesplanung lehnen die neue Lockerung des Anwendegebots ab. In den Augen der Münchner Landschaftsarchitektin Andrea Gebhardt würde Bayern seine Landschaft den zersiedelten Nachbarländern anpassen.
Wenn man über die Grenze fährt nach Österreich, sieht man ja schon diese Veränderung, dass eben genau entlang der Autobahnen überall diese Gewerbegebiete sind. Dieses Erkennen der eigenen Heimat, was bei uns oft entlang der Autobahnen ja ohne weiteres möglich ist, ist dort nicht mehr gegeben.
Das Wirtshaus im Spessart. Glaubt man den Bewohnern des Waldgebiets in Unterfranken, soll es genau hier gestanden haben, 327 Kilometer von München entfernt, an der Raststätte Spessart, wo gerade die A3 Frankfurt-Würzburg sechsspurig ausgebaut wird. Die graue Schneise führt mitten durch den geplanten dritten bayerischen Nationalpark. Umweltministerin Ulrike Scharf.
Der Spessart ist naturschutzfachlich wirklich hochinteressant für uns. Wir haben dort auch große Flächen von Staatswäldern, Buchenwälder, die sehr schützenswert sind, die auch von internationaler Bedeutung sind.
Wir sind mit unserem Spessart verbunden und so, wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, so möchten wir ihn auch unseren Kindern und Enkeln weitergeben.
Franz Hegmann ist Gemeinderat des Dörfchens Altenbuch und ein sogenannter Spessartrechtler. Seit 1868 erlaubt ihm der bayerische Staat, Holz aus dem Wald zu holen. Dieses Vorrecht sehen die Holzrechtler nun in Gefahr und machen an jeder Ecke mit Transparenten gegen das Nationalparkprojekt mobil. Befürworter des Nationalparks bekommen die Ablehnung der Holzrechtler schon jetzt zu spüren. Ein Naturschutzaktivist aus einer Nachbargemeinde bekannte kürzlich, er traue sich nicht mehr in den Wald, aus Angst, ihm könne etwas passieren. Naturfreund Grampe dagegen fühlt sich, sagen wir, nicht unsicherer als sonst.
Nein, dass man Angst hat, in den Wald zu gehen. Ich habe eher Angst in der Dämmerung, dass ich aus Versehen von einem Jäger erschossen werde.
Weiter Stadt, alles da, alles nah. So wirbt die südhessische Kleinstadt bei Darmstadt für ihre Einkaufszentren und Gewerbegebiete auf der grünen Wiese. Fast 9000 kostenfreie Parkplätze werden im Ortsgebiet da angepriesen. Angelockt werden sollen Konsumfreudige aus dem gesamten Rhein-Main-Neckar-Gebiet zwischen Frankfurt am Main und Mannheim. Ludger Fittgau hat sich das architektonische Ensemble, das da entstanden ist, mal genauer angeschaut.
Es sind schnell errichtete Hallen mit Kunststofflamellen an den Fassaden, die sich viele hundert Meter lang an der Autobahn aufreihen. Schilder, auf denen kostenlose Parkmöglichkeiten offeriert werden, wollen vorbeirasende Autofahrer zum Halten animieren. Gebührenfreies Parken, ein Argument, das die Menschen tatsächlich in die begehbaren Schachteln lockt. Eine von ihnen ist Loop 5 getauft und ist ein Einkaufszentrum.
Also wir kommen aus Mannheim. Vielfalt von Geschäften. Parkhaus kostet nichts. Ganz wichtig heutzutage.
Man kann frühstücken, Mittagessen, alles zusammen.
Wir haben jetzt gefrühstückt, jetzt tun wir ein bisschen shoppen. Und dann werden wir später nochmal was essen.
Mannheim liegt etwa 60 Kilometer weiter südlich und bietet reichlich Einkaufsmöglichkeiten und eine Vielzahl von Restaurants. Doch die Schachtelwelt von Weiterstadt lockt nicht nur die beiden Mannheimerinnen, die ihren Namen nicht nennen wollen, an, sondern auch das Ehepaar Herbert und Rosemarie Nottrott aus Frankfurt am Main, das 30 Kilometer weiter nördlich liegt. Die Frankfurter Einkaufsmeile Zeil ist eine der beliebtesten Fußgängerzonen Deutschlands. Doch genau das ist es gerade, was die Nottrotts ins monotone Gewerbegebiet an der Autobahn weiter südlich treibt.
Ja, die Zeil ist mir zu voll. Samstags ist die Zeil brechend voll. Also denkt mir, ganz Frankfurt wäre unterwegs.
Also raus mit dem Auto nach Weiterstadt. Warum aber fährt Waltraud Zissler aus Mecklenburg-Vorpommern in ihrer Urlaubswoche im nahegelegenen Odenwald ausgerechnet in ein Gewerbegebiet, von denen es auch im Norden der Republik an Autobahnen reichlich gibt? Waltraud Zissler gefällt an der A5,
dass alles so schön zentralisiert ist und ist für jeden was dabei, für jung, für alt, für die Männer.
Das gibt's in Mecklenburg-Vorpommern nicht?
Doch, das gibt's auch, aber das ist hier besonders groß, ja.
Die monotone Architektur stört auch andere nicht, die hier einkaufen.
Ich denke, dass man, was die Architektur betrifft, wenig Wert drauf legt, wenn man irgendwo einkaufen geht und andere Vorteile daraus zieht.
Wie das kostenlose Parken eben.
Deutschlandradio Kultur. 14 Uhr. Die Nachrichten.
10.05 Uhr. SWR 2 Tandem.
Meistens beobachtet er. Oft macht er Fotos. Manchmal tut er auch so, als sei er jemand anderes. Roland Bleimeier ist Privat- und Kaufhausdetektiv, wobei Letzteres für ihn am gefährlichsten ist. Manche seiner Kollegen sind schon schwer verletzt oder sogar getötet worden. Mit Lothar Nickels hat er über besondere Momente bei seiner Arbeit gesprochen.
So, gehen wir mal in die Elektroabteilung. Alles, was eine Elektroabteilung, Fernsehabteilung, das ist alles gefährdet. So ein Ding, das wird ausgepackt.
Kopfhörer,
ja. Werden ausgepackt. Alles, was klein und teuer ist, wird ausgepackt. Selbst Fernseher werden geklaut.
Aber dann muss doch auch der Alarm losgehen, oder? Die sind doch auch gesichert.
Die sind nicht gesichert.
Die sind nicht gesichert.
Nee, nee. Hier sieht man so einen Schwachpunkt. Die Kassenzone, unbesetzt und mit großen Lücken. Könnte jetzt durch diese Lücken Waren hindurchschieben, ohne dass es mich jemand bemerkt.
Und hier ist ja auch keine Kamera.
Keine Kamera, kein Personal.
Da schiebt man so einen Fernseher da mal drunter durch.
Das würde reichen, diese Lücke. So, das ist auch so ein Hauptobjekt. Teure Cremes, teures Parfüm.
Da schlägt man sich dann auch in die Jacken.
Eben, das kann man sehr gut und sehr leicht einstecken.
Oder ins Verdeck des Kinderwagens.
Auch, haben wir auch schon Fälle gehabt, wo der Artikel auf das Verdeck des Kinderwagens gelegt wird. Und man geht einmal um ein Regal und im unbeobachteten Moment wird das Verdeck zurückgeklappt und die Ware verschwindet in diesen Falten von dem Kinderwagen.
Na, wie sieht denn die Dame da aus? Ob die klauen würde...
Ja, aber der Kleine da drinnen jetzt, in der Hocke,
das ist
sind es teure PlayStation-Spiele, will ich jetzt mal sagen. Und ist durchaus möglich. Wenn ich ihn im Verdacht habe, dann muss ich ihn natürlich ständig im Auge behalten, bis die Sache abgeschlossen ist. Ich würde jetzt so halb verdeckt stehen bleiben, würde ihn beobachten, bis er zur Kassenzone geht. Entweder bezahlt das Ding oder es verschwindet unterwegs. Wenn ich jemanden ins Auge nehme, analysiere ich auch das Umfeld, weil mir ist durch die jahrelange Erfahrung ist mir schon klar, dass das mehrere sein können. Und ich schaue mir das sein gesamtes Umfeld dann auch an, dort wo sich ein eventuell Täter befindet, also auch die Gänge rechts und links, ob sich da noch mehr Personen aufhalten.
Was macht denn eine Person verdächtig, die jetzt einen Diebstahl begehen möchte?
Ja, eigentlich weiß ich, ob ich jetzt hier zu viel verrate. Das nächste Mal. Nein, aber das Verhalten kann der Mensch nicht ändern. Das ist grundsätzlich da. Er kann es nicht überspielen. Das Unterbewusstsein wird ihn immer verraten. Er macht andere Bewegungen, andere Blicke, andere Griffe, wie wenn er ganz normal einkaufen würde. Ja, man kann sagen, er dreht natürlich auch den Kopf. Das reicht also schon, nur wie die Augen gehen. Selbst die Augen gehen anders, als wie ein Kunde, wo normal einkaufen geht. Dann nimmt er eine ganz andere Haltung ein, wenn er einen Artikel in der Hand hat. Wie wenn er irgendwas zu verbergen hätte und das mit dem Körper verbergen will. Es entsteht automatisch eine Haltung, die nicht normal ist. Und das sind die Momente, die jeden Kaufhausdetektiv sofort wach machen, sofort wach blicken lassen.
Muss das in einem stecken, andere Leute zu beobachten und zu erkennen, wann die sich verdächtig verhalten? Kann man das lernen?
Ja, also ich habe es mal auch so gelernt, will ich jetzt mal sagen.
Wie denn?
Ja, durch erfahrene Kollegen. Ich war ja auch mal jemand ein Anfänger und habe das dann natürlich über erfahrene Kollegen auch beigebracht gekriegt. Aber man muss sich schon ein bisschen damit identifizieren können. Man muss ein bisschen schon seine Voraussetzungen mitbringen. Man muss mit Handgreiflichkeiten rechnen, dementsprechend auch vorbereitet sein. Und man muss die Rechte natürlich kennen, die Strafgesetze in diesem Bereich, die Jedermannsrechte, die muss man schon beherrschen. Der Kaufhausbereich ist der gefährlichste von allen.
Tatsächlich?
Er ist gefährlicher als wie ein Personenschutzkommando.
Das ist gefährlicher als Personenschutz, ja. Das würde man doch niemals denken. Man würde doch denken, wenn man Personenschützer ist und Politiker begleitet, dann muss man sich dann so in die Schussbahn schützend vor denjenigen werfen. Das denkt man doch. Aber ein Kaufhausdetektiv lebt am gefährlichsten von all denen. Wieso das denn?
Ja, selbst der größte Schwerverbrecher muss ja mal einkaufen. Also man weiß nie, wer derjenige ist, den man vor sich hat. Nie. Und viel gefährlicher sind ja natürlich die Soziopathen, Psychopathen. Die gibt's ja auch. Die müssen ja alle essen. Die gehen alle einkaufen. Das weiß man, das sieht man denen erst im Moment nicht an. Aber wie gefährlich der letztendlich ist, kann man im Vorfeld nie wissen. Und das kommt dann erst im Detektivbüro, kommt das oft aus der Person heraus. Und ich habe ja auch schon Detektivkollegen verloren, also die wurden getötet bei diesen Einsätzen. Und das konnte man nicht voraussehen. Der ein oder andere hat eine Pistole dabei, der andere hat ein riesen Messer dabei. Man steckt da nie drin. Auch da spielen natürlich die Erfahrungswerte, dass es das gibt und wie verhalte ich mich. Natürlich sollte es in erster Linie deeskalierend vorgegangen werden. Aber es funktioniert eben nicht immer. Es geht in dem Moment schon um mein Leben, wenn jemand eben eine Waffe zieht. In dem Moment, wo ein Messer ins Spiel kommt, eine Rasierklinge, war auch schon der Fall. Pistole sowieso, Revolver.
Dann gehen wir jetzt direkt mal zum Auto durch.
So, da sind wir schon. Wieder einsteigen. So. Ja, na klar, brauche ich auch für die Observationen. Ist natürlich im hinteren Bereich der nötige Platz, um verschiedene Fotoapparate. Mit den Jahren mache ich eher gerne diese Privat- und Wirtschaftsdetektivgeschichten, weil irgendwann ist man auch ein bisschen aus dem alten Haus, Kaufhausbereich, dieses Hinterherwitzen teilweise oder wirklich in diesen Handgreiflichkeiten da ständig auszuweichen. Ja, das ist dann vielleicht, wenn man für jüngere Jahre, war das ganz okay. So ab 45 sollte man einen anderen Weg einschlagen. Den Privatwirtschaftsdetektiv würde ich machen bis zum letzten Abend. So. Wie gesagt, das ist auch von der Fitness oder von der Anstrengung her ist es auch möglich. Kann viele sogar heute ja gerade mit dem Internet alles von zu Hause aus machen. Kommt auf andere, welche Fälle da man halt natürlich hat. Ich bin gelernter Feinmechaniker. Das war mir einfach als 20-Jähriger zu langweilig. Und zufällig habe ich damals ein Stellenangebot gekriegt von einem der größten Sicherheitsfirmen Deutschlands. Und die eben Leute gesucht haben, da habe ich mich beworben und da ging es eben um Unaufholbewaffnung, Objektschutz, Personenschutz und dementsprechend auch die Ausbildung und natürlich die Voraussetzungen, die man dafür brauchte, die wurden damals schon im Vorfeld abgeklärt. Also man musste da schon einen Test absolvieren und sich qualifizieren und so bin ich da nach und nach hineingewachsen. Ein Polizist, der hält seinen Ausweis unter die Nase und derjenige ist auch verpflichtet, dann Auskünfte darüber zu geben, je nach Fall natürlich auch, ist ja ganz klar. Aber er kann auch jemanden einbestellen zum Beispiel und kann da die Befragungen machen. Das alles kann ein Detektiv nicht, darf er auch nicht und wird auch gar keiner machen. Also wir müssen unsere Informationen auf anderen Weg beschaffen und das passieren, manchmal eben durch anderes, in eine andere Rolle zu schlüpfen, um natürlich irgendeine Illusion vorzugaukeln dem Befragten, dass der da bereitwillig Auskünfte macht. Also es geht vom Hausmeister über Paketdienst und Pizzaservice. Und das sind die meistens Hausfrauen, sehr gesprächig, also die, was die alles wissen, ist sagenhaft, die wissen alles.
Aber mich würde das doch wundern, wenn der Pizzabote mich Dinge fragt.
Wie so viel Schläge jetzt mit Pizzabote? Es gibt ja, wie gesagt, Hausmeister.
Hausmeister und, auch.
Und Paketdienst.
Paketdienst auch. Ich würde mich doch wundern. Ich würde doch niemals jemandem so viel Auskunft geben, weil ich mich wundern würde, was fragt der mich denn da? Das gehört doch gar nicht zu dem, was er eigentlich macht.
Ja.
Oder?
Ja. Ich weiß es nicht. Also empfiehlt es mir zum Beispiel den Paketdienst. Das geht übers Telefon. Zwischen 8 Uhr und 17 Uhr kann man diese Legende schon machen. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Paketdienst mal im Haus auch anruft und vielleicht mich sogar vor die Tür stellt mit so einer ähnlichen Jacke an. Und kann ich sogar klingeln und per Sprechanlage. Haben wir ja auch schon gemacht. Das ist durchaus möglich. Ich kann keinen Ausweis hinlegen. Erzähl mal was. Ich kann niemanden zwingen. Ich muss es auf diese Art und Weise. Es geht nicht anders, ne? Informationen zu beschaffen.
Informationsbeschaffung ist ein schmutziges Geschäft.
Ja, kann man so sehen. Wenn es dienlich ist. Man muss auch immer den Hintergrund kennen. Wenn es hier um eine ganz arme Ehefrau geht, mit Kind und stehen Unterhaltszahlungen aus und der Mann drückt sich ganz gewieft, nicht, dass er nichts hätte oder was, sondern verdient richtig Geld, aber will einfach nicht. So Notlüge rechtfertigt sich dann schon, wenn ich dadurch Informationen kriege. Es liegt immer an der Rechtfertigung. Ich wäge das im Vorfeld ja schon ab. Also da ist irgendwas Böses hinten dran und ich kann da wirklich was Tolles aufklären oder Schaden verhindern. Wie zum Beispiel, wo auch in dem Buch steht, diese wohlhabende Frau, die war 50 Jahre verheiratet, plötzlich ist der Mann weg, ohne was zu sagen. Und die Frau wollte sich tatsächlich das Leben nehmen. Und nur weil ich recht schnell rausgekriegt habe, wo der Mann wohnt, das hat ihr schon gereicht. In dem Moment, wo sie wusste, der hat eine kleine Wohnung hier und er hatte damals auch noch eine Geliebte. Aber es war dann für sie zweitrangig. Es war einfach nur, 50 Jahre verheiratet, heute auf morgen ist der Mann weg. Das war das Schlimme. Ne? Die habe ich wieder getroffen. Ich habe auch zufällig in dieser Zeit dort das Kaufhaus betreut. Und die dort auch ab und zu mal einkaufen waren. Dadurch habe ich die wieder getroffen.
Und was hat die gesagt?
Es war 2-3 Jahre später, und als ich nachträglich nochmal bedankt, hatte einen neuen Lebenspartner dabei. Wunderbar. Also die haben wirklich zu weit zusammengepasst. Diese Enttäuschung war also weg und schadenfroh. Mein Ex-Mann, die Freundin ist auch weg.
Gut, das war so ein schönes Schlusswort,
das war toll.
Okay.
Eine Produktion aus dem Jahr 2015.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 451. Frau Ode kommt aus Palästina. Sie ist Araberin. 1997 ist sie in den Libanon gegangen. Sie hat in Bonn studiert und ist 1994 nach dem Examen nach Stuttgart gezogen, um als Volontärin beim Süddeutschen Rundfunk zu arbeiten. Das war eine Ausbildung zur Hörfunkjournalistin, für die sie kein Geld bekommen hat, aber auch nichts zu bezahlen brauchte. Zunächst hatte sie ein möbliertes Zimmer bei einer alleinstehenden alten Dame. Da fühlte sie sich aber nicht wohl und beim Sender hatten alle immer viel zu tun. Niemand schien interessiert zu sein, jemanden kennenzulernen. Aber eines Tages hat ihr ein Journalist von der Nachrichtenredaktion ein Zimmer in seiner Wohngemeinschaft in einer Villa im Grünen mit einem schönen Garten angeboten. Das Haus lag am Hang in der zweiten Reihe hinter der Häuserreihe an der Straße. Gleich dahinter war der Wald. Der war ein bisschen in den Garten hineingewachsen. Zwischen dem Haus und dem Garten gab es eine Terrasse mit einem großen Biertisch, Bierbänken und einem Sonnenschirm. In dem Haus gab es für die WG drei Wohnebenen, das Erdgeschoss, den ersten Stock und das Dachgeschoss. Da wohnten sie zu fünft, aber dann zog eine Mitbewohnerin aus der WG aus und nun waren sie nur noch zu viert. Deshalb waren sie auf der Suche nach einem neuen Mitglied für ihre WG, als Frau Ude mit dem Journalisten von der Nachrichtenredaktion ins Gespräch kam. Nun musste entschieden werden, ob man sie in der WG haben wollte. Eine Mitbewohnerin fand es sehr interessant, dass nun jemand aus einem anderen Kulturkreis zu ihnen kommen sollte. Aber Frau Ode war sehr skeptisch, ob sie in diese WG hineinpasste. Die anderen waren weniger skeptisch und eine meinte, man müsste es einfach versuchen und wenn sie nicht hineinpasste, dann zöge sie eben wieder aus. Diese WG bestand damals schon ziemlich lange und dass jemand dazu kam, das hatte es schon öfter gegeben. In dem Haus wohnte nicht nur die WG. Zu den drei Ebenen mit den Zimmern der WG kam noch der Keller und da wohnte ihre Vermieterin. Um ab 10 Uhr schlafen zu können, verlangte sie, dass bei der Geschirrspülmaschine alle Spül- und Trockengänge immer bis 10 Uhr beendet waren und dass danach auch niemand mehr auf die Toilette im Erdgeschoss ging, denn darunter lag ihre Kellerwohnung. Eine, die bei Bosch angestellt war, hat damals direkt unterm Dach gewohnt. Das hatte für sie den großen Vorteil, dass sie das Zusammenleben in der WG genießen konnte, aber auch nach oben gehen und einfach die Tür zumachen konnte. Sie hatte ihre eigene kleine Kochecke in ihrem Zimmer und auch eine Toilette und eine Dusche nur für sich. Die Feste, die sie damals im Garten gefeiert haben, hat sie noch in guter Erinnerung. Wenn sie mal wieder ein Fest feiern wollten, brauchten sie das ihrer Vermieterin nur rechtzeitig zu sagen. Dann ist sie übers Wochenende verreist. Zu Anfang gab es in der WG oft Chaos, aber im Laufe der Zeit haben sie immer mehr Regeln festgelegt. Dazu gehörte auch, dass sie keinen Vegetarier als Mitbewohner haben wollten. Einem Vegetarier wäre es nämlich unangenehm gewesen, wenn sie ab und zu ein großes Stück Schweinefleisch geschmort haben und der Bratenduft durchs ganze Haus zog. Und er sich dann auch noch an den Kosten hätte beteiligen müssen, denn sie hatten eine gemeinsame Haushaltskasse und alle Kosten wurden einfach durch 5 geteilt. Wegen ihrer vielen Regeln war das eine ziemlich saubere WG. Bei der Aufgabenverteilung gab es kein Rotationsprinzip. Entweder war man für das Badezimmer zuständig oder für die Küche oder für den Gemeinschaftsraum oder für etwas anderes, aber dafür blieb man dann die ganze Zeit zuständig. Jeder machte, wofür er am besten geeignet war. Das hat Frau Ode auch gut gefunden. Aber besonders schön fand sie, was sie gemeinsam gemacht haben. Sonntags haben sie zum Beispiel fast immer zusammen gefrühstückt. Eine Mitbewohnerin stand gerne früh auf. Die ist dann meist zum Bäcker gegangen, um frische Brötchen zu holen und hat Kaffee gekocht. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 451. Danke.